Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Der Fall Asia Bibi hat auch hierzulande in einem für das Thema Christenverfolgung nicht sehr sensiblen Umfeld für Aufsehen gesorgt. 10 Jahre lang wurde die aus einfachen Verhältnissen stammende pakistanische Katholikin wegen angeblicher Beleidigung des islamischen Propheten Mohammed gefangen gehalten und mit dem Tod bedroht. 2019 kam sie frei und lebt seitdem in Kanada. Ein Sieg der Vernunft, könnte man sagen, aber es gibt viele Asia Bibis in Pakistan und viele Menschenrechtsverletzungen anderer Art. Darüber habe ich gesprochen mit Reinhard Backes, dem Länderreferenten für Pakistan bei der Internationalen Zentrale von Kirche in Not. Herzlich willkommen, Herr Backes.
Dankeschön.
Herr Backes, der Fall Asia Bibi, das war ein aufsehenerregender Fall in der Weltpresse. Viele haben den als Lackmustest für Religionsfreiheit in Pakistan gesehen. Pakistanische Fundamentalisten wiederum haben sie jahrelang mit dem Tod bedroht, nämlich Asia Bibi. Wie sehen Sie den Fall? Wurde er aufgebauscht? Hat man sich richtig verhalten?
Also es gibt da sicherlich eine Vielzahl von Meinungen. Meine persönliche Meinung ist, dass, und die gründet sich auf Gespräche mit unseren Partnern vor Ort, also mit Bischöfen beispielsweise in Pakistan, mit katholischen Bischöfen. Dort hat man mir häufig gesagt, don't make so much noise, also macht nicht so viel Lärm um diese Frau, weil wir haben unsere Wege, solche Probleme zu lösen. Ich glaube, dass irgendwo ist Asia Bibi zu einer politischen Figur geworden, zu einem auf dem politischen Feld, ja. Und das ist eine einfache Frau vom Land gewesen, die unter sehr unglücklichen Umständen angeklagt wurde, der Blasphemie, also den Propheten beleidigt zu haben. Ein klassischer Fall, der immer wieder vorkommt.
Kein Einzelfall
und nicht nur Christen und andere Minderheiten, religiöse Minderheiten betrifft, sondern auch Muslime. Und die absoluten Zahlen zeigen, dass vor allen Dingen Muslime betroffen sind, nicht? Also Muslime beschuldigen Muslime der Blasphemie. Das ist die ganze Problematik dieses Gesetzes. Nun, Asia Bibi ist eine politische Figur geworden und musste einen hohen Preis bezahlen, nicht? Sie hat fast 10 Jahre im Gefängnis gesessen, weil die Politik eben in Pakistan, einem islamischen Land, in dieser Region eben Islam ist das Politische und das Religiöse sehr eng verknüpft, verbunden, wie wir es im Westen nicht verstehen. Mhm. Ja, das Denken geht uns ab, nicht? Und das macht es gerade so schwierig. Das ist ein Unverständnis jeweils der anderen Seite. Mhm. Und wir kommen jetzt mit dem Gedanken der Menschenrechte, der Freiheit, auch der Freiheit, sich zu äußern, eine Meinung zu äußern. Das wird in einem solchen Land, das eben vor allem sich religiös definiert, ganz anders gesehen.
Ihr Hilfswerk Kirche Not hat sich aber sehr um Asia Bibi bemüht. Was konnten Sie denn konkret tun?
Also Kirche Not ist ja ein nicht nur die internationale Zentrale, in der ich arbeite, sondern es sind auch nationale Büros. Wir haben eins in England, wir haben eins in Kanada. Die Kollegen in England, aber auch in Italien haben sich sehr um sie bemüht, haben auch Kampagnen für sie initiiert, um ihre Freiheit gerungen, haben sicherlich auch da einen Anteil, dass Asia Bibi letztlich dann das Land verlassen konnte. Ich meine, die damals neue Regierung von Imran Khan, glaube ich, hatte den Ansatz, wir wollen endlich dieses Problem loswerden, ja, wir wollen einen Neuanfang. Und man hat eine Lösung gesucht, die sich dann etwas hingezogen hat aufgrund der politischen Situation. Und wie schon gesagt, Verknüpfung von Politik und Religion. Und jetzt unsere Kollegen in Kanada sind in engem Kontakt mit der Familie und kümmern sich auch, nicht? Und wir haben auch die Familie unterstützt.
Ja, es gab aber dann auch Irritationen. Eine kanadische Journalistin hatte eine Biografie über Asia Bibi verfasst, der diese ihre Zustimmung verweigert hat. Was war denn da los?
Nun, für mich ist diese konkrete Situation oder dieser konkrete Fall schwer zu beurteilen. Ich glaube, es war eine französische Journalistin, aber ich bin da auch nicht ganz sicher. Ja, ich denke mal, dass da eine sehr einfache Frau auf einmal hinauskatapultiert ist, nicht? Man kann fast sagen, vielleicht ist dieses Bild nicht ganz stimmig, von einer Galaxie in die nächste, nicht? Also vom ländlichen Raum in Pakistan jetzt nach Kanada, nachdem sie 10 Jahre im Gefängnis gesessen oder fast 10 Jahre im Gefängnis war und natürlich von ihrer Familie getrennt, von ihren Kindern getrennt, nicht? Mhm. Die sie im Grunde deren Entwicklung sie gar nicht erleben konnte durch 10 Jahre hindurch. Also eine extreme Belastung für Asia Bibi. Und ich habe auch immer gedacht, diese Frau muss endlich zur Ruhe kommen, die Möglichkeit haben, ein neues Leben anzufangen, nicht abgeschottet von der Öffentlichkeit. Und ich kann eine solche Reaktion verstehen. Ich weiß nicht, was inhaltlich in diesem Buch steht, aber ich kann diese Reaktion von Frau Bibi verstehen, von Asia Bibi verstehen, weil ich denke, es ist einfach zu viel. Irgendwann kommt der Punkt, wo man einen Schlussstrich ziehen möchte und einfach neu anfangen möchte. Und diese ganze Belastung, so eine politische Figur geworden zu sein, eben hinter sich lassen möchte.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, das Weltkirchenmagazin der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Heute musikalisch begleitet von der Bayerischen Messe aus dem Andechser Land, komponiert und arrangiert hat sie August-Peter Waldenmeier in dieser Aufnahme aus dem Jahr 1977. Unser Thema heute ist Pakistan, ein Land, in dem es Christen besonders schwer haben, in dem man aber auch, das hat der Fall Asia Bibi gezeigt, durch beharrlichen Einsatz für Menschenrechte einiges erreichen kann. Darüber habe ich gesprochen mit dem Kirche in Not Länderreferenten Reinhard Backes. Sprechen wir jetzt über das besagte Blasphemiegesetz, das so eine große Rolle bei der Diskussion um Religionsfreiheit in Pakistan spielt. Sie haben gerade schon gesagt, vor allem Muslime sind davon betroffen. Was meint denn Blasphemiegesetz oder Verstoß gegen das Blasphemiegesetz genau im pakistanischen Kontext?
Da vielleicht etwas ausholen. Also man muss diese ganze Entwicklung einer zunehmenden Islamisierung hat in den 80er Jahren angefangen. Nicht? Das war damals ein Diktator, Ziaul Haq, der hat eigentlich auf die islamische Karte gesetzt. Man muss auch vielleicht noch einen kleinen Schritt vorgehen auf das Jahr 79. Wir haben im Jahr 79 die iranische Revolution. Wir haben die Besetzung der großen Moschee in Mekka. Das ist so ein Auslöser für den gegenwärtig sunnitisch-schiitischen Konflikt, den wir im ganzen Nahen Osten erleben. Dann haben wir den Einmarsch der Sowjetunion damals in Afghanistan und als Reaktion, nicht, also wurde Pakistan so eine Art Frontstaat gegen die Invasion dort in Afghanistan, nicht? Die Amerikaner, die USA haben Waffen ins Land gebracht. Die Saudis haben ihre Form des Islam, nicht, unter diesem Diktator, also mehr und mehr ins Land gebracht. Bis heute gibt es 30.000 Koranschulen, die Madrasas, im Wesentlichen finanziert von Saudi-Arabien, die eine bestimmte Version des Islam, ja, den Wahhabismus, eine sehr strikte Version des Islam predigen. Das hat das ganze Land verändert. Mhm. Und Bischöfe, die natürlich vor Jahrzehnten Priester waren oder Seminaristen waren, erzählt, wie sie in ihren Jahren waren, als sie ihre Berufung entdeckten zum Priestertum, als sie geweiht wurden. Das war eine ganz andere Stimmung. Sie konnten mit ihren muslimischen Nachbarn frei verkehren. Heute ist alles an Religion aufgehängt. Und wenn ich also, und wie gesagt, diese extreme Sicht oder strikte Sicht des Islam hat sich durchgesetzt, die ist traditionell eigentlich.
Ursprünglich war das nicht vorgesehen. Ja. Pakistan ist ein junges Land, erst 1947 gegründet und der Staatsgründer Jinnah, dem schwebte eigentlich ein toleranter Islam vor, in dem auch andere Religionen ihre Rechte haben. Warum ist denn das Ihrer Meinung nach gescheitert? Sie haben die Gründe jetzt genannt. Das war eine ganz besondere Zeit, Ende der 70er Jahre. Aber warum ist es dann zum Beispiel nicht zurückgenommen worden?
Also für mich persönlich ist diese Trennung zwischen Indien und Pakistan eine Tragödie. weil wir haben hier einen Kulturraum, der leider auseinandergefallen ist und eine Trennlinie erfahren hat zwischen den Religionen. Die Beweggründe des Staatsgründers kann ich nicht wirklich einschätzen. Er war sicherlich ein liberal denkender Mann, aber inwiefern der Glaube, der muslimische Glaube für ihn eine Rolle spielte, kann ich nicht beurteilen. Er war sicherlich nicht strikt in der Befolgung seiner eigenen Religion, aber relativ rasch setzt dann eine Islamisierung ein. Also er stirbt relativ früh nach der Gründung Pakistans. Und man muss vielleicht das noch ergänzen, die Teilung Pakistan und Indiens hat zu einer Katastrophe geführt. Fast 1 Million Menschen sind umgekommen bei dem Austausch der Bevölkerungsteile. Also Muslime gingen nach Pakistan, ins heutige Pakistan, Hindus gingen ins heutige Indien. So, und dieser Schnitt, dieses Trauma wirkt bis heute nach, belastet die Beziehung zwischen den zwei Staaten, belastet die Menschen auch. Belastet auch die Sichtweise auf, hier in diesem Fall Hindus, also eine Minderheit heute, eine verschwindende Minderheit heute in Pakistan. So, dann haben wir die Islamisierung, vor allen Dingen ab den 80er Jahren, und die hat zu einer sehr verengten Sicht geführt, nicht? So, wenn ich also den Propheten oder die Heilige Schrift des Islam, also den Koran, in irgendeiner Form beleidige oder missachte, kann ich der Blasphemie angeklagt werden. Dies kann sehr schnell geschehen. Und ich habe schon anfangs gesagt, sehr viele Muslime sind betroffen. Dieses Gesetz wird auch missbraucht. Ja? Das heißt, wenn ich persönliche Rechnungen vielleicht zu begleichen, weil man irgendwelche Absichten hat gegenüber dem anderen, ich kann sehr schnell jemanden einer Blasphemie anklagen, weshalb eben auch viele darauf dringen, dass dieses Gesetz überarbeitet wird und dieser Missbrauch eingeschränkt wird.
Ebenfalls in den 70er Jahren im Zuge einer Islamisierung sind ja auch die Scharia-Gesetze eingeführt worden. Kann man das als den Zeitpunkt ausmachen, wo sich die Lage der Christen im Land erst verschlechtert hat?
Ja, das ist ein Element in dieser Entwicklung. Ich würde sagen, dass eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, ja, schon davor hat das begonnen, nicht? Aber wir sehen ja im Grunde genommen ein Erstarken von islamistischen Bewegungen, Schritt für Schritt, nicht? Wir sehen, wir haben diese Phase der Entkolonialisierung, nicht? Wo dann auch viele muslimische Staaten ihre Unabhängigkeit bekommen und sich dann zunächst einmal an westlichen Modellen orientieren, ja. Dann geraten sie in den Ost-West-Konflikt, nicht? Dann gibt es sozialistische Experimente, ja. In den verschiedenen muslimischen Staaten. Und dann letztlich eine Hinwendung zum Religiösen. Nicht? Und das ist eben, also für meine Begriffe, stark motiviert auch durch die Entwicklung im Iran. Was dann auch aufstrahlt, dieser uralte Gegensatz, der aus der Frühzeit des Islam herkommt, zwischen Schia, also den Schiiten.
Pakistani sind größtenteils Sunniten.
Sind größtenteils Sunniten, aber auch doch 15-20% Schiiten. Und dann natürlich auch die Sunniten sind nicht ein Block, ein monolithischer Block. Nicht? Dort haben wir uralte Traditionen. Nicht? Das sind die Sufi, die Bruderschaften, die eigentlich auch einen, wie soll man sagen, mehr spirituellen Charakter haben. Ja? Es gibt, das ist jetzt natürlich mit einer christlichen Terminologie beschrieben. Nicht? Es gibt also eine Art Heiligenverehrung auch. Nicht? Heilige Männer, in Anführungsstrichen heilig, weil das ist jetzt aus dem christlichen Denken heraus, werden dort verehrt, was den Extremisten heute, also den Taliban beispielsweise, ein Dorn im Auge ist. Und deswegen gibt es auch Attacken, auch Bombenattentate gegen die Sufis, nicht? Gegen die Schiiten natürlich auch. Klar, auch gegen Christen. Nicht? Also man sieht eigentlich ein wunderbares Land mit wunderbaren Menschen, aber eine Vielfalt an Mischungen und an Konflikten. Das Land ist auch keine Einheit. Wir haben verschiedene ethnische Aufsplittungen, nicht? Die in der Sind, im Südosten, nicht? Sind. Dann haben wir im Südwesten Baluchistan, nicht? Ganz andere Regionen, wieder ganz andere Prägungen, nahe zum Iran hin. Im Norden, eher zu Afghanistan hin, da gibt es eigentlich, man kann fast von Hochburg sprechen, nicht? Da gibt es also mehr diese extremistischen Formen, die sich an die Taliban anlehnen, die ursprünglich aus Afghanistan kommen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Unser Thema heute ist Pakistan. Über die Lage der Christen und die Hilfe von Kirche in Not habe ich gesprochen mit dem Länderreferenten Reinhard Backes.
Herr Backes, es ist noch gar nicht lange her, da haben die katholischen Bischöfe des Landes gesagt, dass sie keine Abschaffung des Blasphemiegesetzes anstreben. Das erstaunt ja auf den ersten Blick. Wo liegen die Gründe?
Ja, aber nur auf den ersten Blick ist das erstaunlich. Wenn die Christen sind Pakistani und sie fühlen sich als solche und sie wissen natürlich um diese enge Verzahnung von Politik und Religion im Islam. Und wenn sie eine Abschaffung des Gesetzes fordern würden, würde das bei vielen Muslimen eine harte Gegenreaktion auslösen, weil man das als Angriff verstehen würde, als auf die Religion des Islam. Deswegen sind die Bischöfe klug genug, zu sagen, nein, den Missstand müssen wir verändern, um eben so einen Konsens zu erreichen. Weil nur in der Politik bekommt man nur mit Konsensänderungen hin, nicht? Also man muss ja Mehrheiten bilden. Und deswegen ist der Ansatz sehr klug. Und überhaupt, ich meine, die Bischöfe sind eigentlich die Motoren auch des Dialogs, des christlich-muslimischen Dialogs. Aber auch, das ist so ein Nebeneffekt, nicht? Sie helfen auch in gewisser Hinsicht, das Land zu einigen. Der Erzbischof von Lahore, Sebastian Shaw, hat mir erzählt, dass bei einem Treffen mit verschiedenen muslimischen Gruppen ein muslimischer Geistlicher ihn beiseite genommen hat und ihn gedankt hat und ihm gesagt hat, sie helfen auch uns, nicht nur den Dialog zwischen Christen und Muslimen zu befördern, sondern sie helfen auch uns Muslimen, zusammenzukommen und miteinander zu sprechen und Gegensätze zu überwinden.
Also es gibt auch positive Ansätze in Pakistan. Dazu zählt der Dialog zwischen den Kulturen. Und für diesen Dialog stand ein Mann, der im Jahr 2011 einem Attentat zum Opfer gefallen ist, nämlich der christliche Minister Shahbaz Bhatti. Und Kirche in Not hat einen Dokumentarfilm über ihn gedreht, aus dem wir jetzt einen Ausschnitt sehen.
Minister Bhatti, eine Frage haben wir im Interview vergessen. Ihr Leben ist bedroht. Wer bedroht Sie? Und welche Drohungen erhalten Sie?
Von gewalttätigen Kräften, militanten, verbotenen Organisationen wie den Taliban und Al-Qaida. Sie wollen Pakistan ihre radikale Philosophie aufzwingen. Und jeder, der gegen ihre radikale Philosophie ist, wird bedroht. Als ich die Kampagne gegen die Scharia-Gesetze anführte, damit das Blasphemiegesetz abgeschafft würde, und wenn ich für die unterdrückten, an den Rand gedrängten, verfolgten Christen oder andere Minderheiten spreche, bedrohen mich diese Taliban. Eines möchte ich aber sagen, ich glaube an Jesus Christus, der sein Leben für uns hingegeben hat. Ich kenne die Bedeutung des Kreuzes und ich folge dem Kreuz.
Das waren die Worte von Shahbaz Bhatti, der als erster Katholik Minister in Pakistan war. Was zeichnete diesen Mann aus Ihrer Sicht aus?
Also Shahbaz Bhatti hat, denke ich, sehr gut verstanden, dass es notwendig ist, das Land zu einigen. Und das heißt, dass alle Bevölkerungsgruppen und Religionsgruppen zusammenkommen. Er hat zunächst eine Liga gegründet, ich kenne nicht genau den Namen, zur Verteidigung der Rechte der Christen. Dann hat er gemerkt, nein, es sind auch, als er Student war, das muss man dazu sagen, also in recht jungen Jahren. Und dann hat er gesehen, nein, es gibt auch andere Religionsgruppen, Hindus etwa, die betroffen sind, oder andere muslimische Gruppen, nicht muslimische Sekten, die betroffen sind von Verfolgung, und hat sie alle hineingenommen in diesen Dialog. Und beeindruckend ist auch an ihm, dass ihm sehr bewusst war, schon sehr früh bewusst war, ich werde wahrscheinlich für meinen Einsatz einen hohen Preis bezahlen. Mhm. Er hat selbst davon gesprochen, dass er wahrscheinlich getötet wird. Und das war ihm lange bewusst, deswegen hat er beispielsweise darauf verzichtet, eine eigene Familie zu haben. Mhm. Er hat gesagt, wenn ich eine Familie gründe und das der Effekt wäre, wäre das etwas, was ich dieser Familie zumuten müsste, und das möchte ich nicht. Mhm. Ja, also er hat persönliche Opfer in Kauf genommen, aus einem tief gelebten Glauben heraus, sehr eindrucksvoll. Und er wird auch sehr verehrt in Pakistan von den Christen.
Und nicht nur von den Christen, auch von den Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften. Ja. Und das war natürlich dann den Radikalen ein Dorn im Auge, weshalb sie ihn ermordet haben. Mit ihm sollte natürlich eine Stimme der Vernunft und der Toleranz zum Schweigen gebracht werden. Ist denn das gelungen oder lebt das Denken von Shahbaz Bhatti weiter?
Ich denke schon. Also er hat die christliche Gemeinschaft, und Sie haben es erwähnt, darüber hinaus viele Menschen gestärkt und ermutigt, weiterzumachen. Ich denke auch, dass in den Eliten, also unter vielen Muslimen, das Bewusstsein da ist, dass Korruption und Extremismus überwunden werden müssen und bekämpft werden müssen. Sonst hat das Land keine Zukunft, sonst behindert, weil beides Entwicklung behindert. Ja. Und wenn wir uns das Land ansehen, nicht so ein schmales Land, sagen wir mal, steckt da zwischen Indien und Pakistan. Im Norden haben wir den Himalaya. Gut, da wird jetzt eine Verbindung nach China gebaut. Das Land wächst über 200 Millionen. Man hat dort fruchtbare Bereiche, aber sehr wahrscheinlich sind die Mittel einfach begrenzt, nicht? Und dieses Land braucht eigentlich Austausch mit den anderen, nicht? Braucht Frieden, braucht Einheit, um wirklich zu einer vernünftigen Entwicklung zu kommen. Sonst sehe ich keine gute Zukunft, nicht? Und man muss dazu natürlich auch sich vor Augen halten, dass wir es hier mit einer Atommacht zu tun haben. Also das geht uns alle irgendwie schon was an.
Deshalb sucht auch Ihr Hilfswerk Kirche in Not den Dialog mit gemäßigten Muslimen, weil das so ein wichtiges Thema ist. Was konkret können Sie denn da unterstützen in einem Land, wo es doch auch viele Radikale gibt?
Gut, der Dialog ist wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Und das ist ein Uranliegen der Christen dort. Also wir haben verschiedene Programme, Dialogprogramme, die wir fördern mit verschiedenen Diözesen, mit verschiedenen Initiativen dort im Land. Was wir aber natürlich auch machen, ist die lokale Kirche stärken, die christlichen Gemeinschaften. Und was die katholische Kirche angeht, die dort sich aufteilt in 7 Bistümern, sind die Katecheten sehr wichtig, nicht? Das ist, ich weiß nicht, in Deutschland würde man vielleicht einen Begriff wie Pastoralreferent nehmen, aber das sind Katecheten, nicht? Das sind die Leute,
die Glauben unterweisen.
Genau, die aber auch mit den Gemeinschaften leben, nicht? Wenn die Christen verteilt sind übers Land, dort zählt man immer Familien, nicht? Da spricht man immer von Familien. Also 30 Familien hier leben, 100 Familien hier. Es sind Männer. Weil das ist eine patriarchalisch orientierte Gesellschaft. Eine Frau könnte nicht einfach irgendwo andere Familien besuchen. Also es sind Männer, so die auch in die Familien reingehen, die genau um die Sorgen wissen, die mit den Christen beten, die einfach die Gemeinschaft zusammenhalten. Nicht? Die sind ganz wichtig. Da helfen wir. Wir haben für zig Katecheten inzwischen Häuser gebaut, weil dort die Mittel fehlen, um sowas zu leisten. Nicht?
Wie sehen Sie generell als abschließende Frage die Zukunft der Christen im Land? Sie haben erwähnt, der radikale Islam sicherlich weltweit auf dem Vormarsch, aber es gibt auch viele Muslime, die bereit sind für den Dialog. Was muss geschehen, damit die Christen in Pakistan auch eine Zukunft haben?
Also ich bin davon überzeugt, dass die Kirche eine Zukunft hat und eine sehr starke Zukunft, weil in Pakistan erlebe ich etwas, was mich begeistert, nicht? Also es ist eine sehr, sehr junge Kirche, es ist eine wachsende Kirche. Wenn ich dort in die Kirche gehe, dann sind 80% der, und die Kirchen sind voll, sind 80% der Kirchgänger sind junge Menschen, 25 und jünger. Vielleicht, das ist jetzt vielleicht etwas so salopp formuliert, nicht? Aber wenn ich in Pakistan in die Kirche gehe, nicht, fühle ich mich wirklich als alter Mann. Wenn ich hier in Deutschland in die Kirche gehe, sind die Kirchen nicht unbedingt voll. Und ich bin nun wirklich nicht mehr jung und ich zähle mitunter zu den Jüngeren. Also es gibt sehr viele Zeichen der Hoffnung. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen der Hoffnung für die Kirche hier in Deutschland, nicht? Wenn man über den Tellerrand schaut, dann sieht man, wie viel sich in der Kirche bewegt, auch unter recht extremen Bedingungen, nicht? Wenn man das vergleicht mit der Situation hier im Land, nicht? Wo es uns ja sehr gut geht und wir eine große Sicherheit genießen und wir unseren Glauben frei leben können. Ich glaube an die Zukunft der Christen in Pakistan und es ist ja, wirklich, die Engländer haben diesen schönen Begriff encouraging, also es ist wirklich bestärkend, nicht ermunternd zu sehen, wie gläubig, wie tiefgläubig die Menschen sind und wie sie im Gebet verbunden sind und trotz der widrigen Umstände eben ihren Glauben leben.
Herzlichen Dank, Herr Backes, für Ihren Besuch bei Kirche in Not.
Gerne.
Das waren noch einmal Klänge der Bayerischen Messe aus dem Andechser Land. Und zuvor hat uns Reinhard Backes informiert über die Lage der Christen in Pakistan. Kirche Not unterhält viele Projekte dort zur Unterstützung der Christen. Und wenn Sie helfen möchten, können Sie sich im Internet unter www.kircheinnot.de informieren. Die letzten Minuten unserer Sendung sollen dem Patron der gesamten Kirche gewidmet sein. Papst Franziskus hat ein Jahr des heiligen Josef ausgerufen, um den Protagonisten ohnegleichen in der Heilsgeschichte, so der Papst, zu würdigen. Der heilige Josef wird als Patron der Sterbenden verehrt. Er könnte allerdings ebenso gut Patron des ungeborenen Lebens genannt werden. Hören Sie hierzu jetzt einen kurzen Impuls von Christa Mewes. Die Fragen stellte ihr Martin Lohmann. Ich darf mich von Ihnen bereits verabschieden. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Bis nächste Woche bei Weltkirche aktuell.
Der wirkliche Vater von Jesus ist Gott selbst. Würden Sie jetzt sagen, dass Josef auch so etwas wie eine Stellvertreterfunktion in der Vaterstelle für Gott hat?
Ja, gewiss. Er bekam ja, und das ist auch eben schon für unsere Väter heute Vorbild, er bekam ja per Traum den Auftrag. Er bekam innerhalb der Geschichte der Heiligen Familie 3 große Träume, in denen er von Gott bzw. von Engel Gottes direkt gesagt bekam, dieses ist etwas unendlich Wichtiges, etwas Wichtigeres gibt es nicht in Jahrtausenden. Das wird ihm nicht so gesagt worden sein, aber er hat es in dieser Weise gefühlt. Es gab in dem Augenblick, wo diese Träume erschienen, der erste Traum, der ihm sagte, für dieses Mädchen, das da schwanger ist, hast du einzustehen. Ja, dieser erste Traum machte es ihm ja überhaupt erst möglich, über sein natürliches Mannsein hinauszusteigen zu einer Sache, die nun in Israel ganz gewiss nicht üblich war. War nicht üblich, dass man da irgendein schwangeres Mädchen heiratete. Nein, nein, wenn die von irgendwas anderem schwanger geworden war, überhaupt wenn sie vorher miteinander geschlafen haben, dann wurden sie ausgestoßen oder gesteinigt sogar. Nicht? Also er bekam einen Auftrag, der völlig unüblich war in dieser Zeit und der insofern für uns heute noch Vorbild ist, weil auch heute ja jeder Vater, wenn er Vater wird, auch erst einmal zu diesem Auftrag ja sagen muss. Wenn er dann merkt, jetzt ist meine Frau schwanger oder mein Mädchen schwanger, mit dem ich vielleicht einfach sogar auch nur leichtfertig geschlafen habe, und dann ist es ihm gut oder tut es ihm gut, wenn er sich besinnen kann auf diesen Traum des Josefs, der ihm sagt, hoppla, in dem Augenblick, wo diese Frau jetzt ganz und gar von dir schwanger geworden ist, dann hast du dafür zu sorgen, dass diese Frau jetzt dieses Kind auch in Ruhe und Geborgenheit zur Welt bringen kann. Und du bist jetzt für dieses Kind im Leib dieser Frau ebenso verantwortlich für die Frau, die dadurch in eine schutzwürdigere Lage gerät. Und das Wunderbare in dieser heiligen Familie ist ja A, ihre Unvergleichbarkeit. Das hat es in dieser Weise ja noch nie gegeben. Und andererseits, dass trotz der Unvergleichbarkeit Vergleichbarkeit entsteht, weil ja zum Beispiel die Konfrontation mit einer Frau, die schwanger ist, für den Mann keineswegs dasselbe bedeutet wie für die Frau, in deren Leib das geschieht, sondern er muss erst eine Schwelle überspringen jetzt, wie der heilige Josef. Nicht, sie ist nur nicht ganz so hoch und so dramatisch wie alle Heilsgeschichten ja immer eben hochdramatisch sind, immer potenziertes Vorbild sein, nicht, und vormachen. Aber es ist auch aus einer größeren Ferne kommend, diesem Ereignis sich hinzufügen. Ja, das ist ein Vorgang, der auch wie beim heiligen Josef bei jedem Vater sich heute vollziehen muss. Es vollzieht ja auch nicht jeder.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir wissen ja aus der ganzen Geschichte mit der Abtreibung, dass es häufig die Väter sind, die den Druck ausüben, die, um ihr Begriff aufzugreifen, nicht die Schwelle überschreiten, die nicht begreifen, dass sie in dem Moment, wo ihnen die Botschaft gesagt wird, ja schon Vater sind und nicht erst Vater werden, so wie die Frau ja schon Mutter ist und nicht erst Mutter wird. Ja. Und die dann Frauen und Mädchen dazu bringen, Kinder zu töten.
Ja. Nicht, also hier schon ist eine riesige Vorbildfunktion des Josef, weil sie uns vermittelt, auch für dich Vater heute, ob Ziehvater oder leiblicher Vater, ist hier eine Entscheidung nötig. Und dass du die richtige Entscheidung triffst, die kannst du an diesem Vorbild, an dieser Vorbildgeschichte lernen, indem du verstehst, auch deine Situation jetzt ist ein Auftrag Gottes. Ja.
Das bedeutet, auch Josef hat ein Fiat gesprochen, ein Ja gesprochen.
Ja,
ein
und was
mir geschehe
ein,
nach deinem Wille.
Ja, ja. Und es bedeutet dir damals Überwindung und auch emotional gestützte, vom Auftrag unterstützte Entscheidung für das Richtige. Und so kann es auch heute Entscheidungshilfe für die modernen Väter sein, hier nicht dieses Schreckliche zu tun, woran ja auch ganze Frauenschicksale zerbrechen können, dass hier der werdende Vater versagt, nicht, und einfach kaltschnäuzig sagt, na mach's, lass wegmachen, nicht? Ich will damit nichts zu tun haben, nicht, und ich habe es nicht gewollt und es geht mich gar nichts an. Dann,
Woher kommt denn diese Flucht vor der Verantwortung, die wir heute häufig beobachten bei jungen Vätern?
Sie ist ja schwer, nicht? Und das ist ja das, was das Christentum ausmacht. Das Christentum sagt uns, es ist immer am Anfang das Schwerere, aber es trägt die besseren Früchte. Und es entspricht das, was jetzt Überwindung bedeutet, was manchmal Disziplinierung bedeutet, was auf jeden Fall eine Leistung ist, die aber dann im Sinne des Auftraggebers ist. Und dieser Auftraggeber ist eben Gott. Und das können wir und sollte vielleicht auch jeder Priester hinzufügen oder jeder Seelsorger sagen, diese Entscheidung, die schwere Entscheidung getroffen zu haben, birgt aber in sich einen Lohn. Du hast einen Gott, der diese Dinge beachtet und der dir entsprechend mit seiner Freude etwas in deinem Leben schenken wird, dass dieses nicht nur ausgleicht, sondern übersteigt. Die Freude am Kind, die Freude am Gedeihen, die großartige, wunderbare Freude des Josef zu erkennen, ich habe hier ein Wesen durch meine Kindheit begleiten müssen, das von Gott in einer Weise begnadet ist, die ich noch gar nicht ausloten kann.